Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kultur, der Podcast. Heute mit der Folge Die Hindenburg aus dem Zyklus Offenbarung 23 mit einer Stunde, 14 Minuten Länge und 24 Kapiteln. Und als Assistent mir gegenüber Gummibärchen essen, der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Ja, hallo Markus, nicht ganz Gummibärchen essend. Ich befinde mich auf Hotelzimmer 123, Nähe Halle an der Saale. 123, möchte das kurz erwähnt haben. Ja, hallo Markus, hallo Leute.
Du bist im Zimmer 123?
Absolut.
Du bist viel mehr im Thema, als ich es mir je erträumt hätte.
Ganz ehrlich, ich war jetzt auch gerade erstaunt. Ich habe es gerade erst bemerkt.
Ja, aber so ist das richtig.
Aber wie wir ja wissen, man ist in Hotelzimmern nie allein.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir mal die Musik ein.
Los geht's.
Ja, jetzt fehlt mir so eine Art Soundboard. Ich würde gern klopfen, animieren. Also wir steigen einfach in die Folge ein und es geht los, dass es an der Tür klopft und eine Stimme sagt, eine augenscheinlich ältere Stimme sagt, klopfen Sie dreimal, dann wird Ihnen geöffnet. Und ein, wie der Text sagt, alter Kroate öffnet. Er sagt es selber von sich, ne?
Ein alter Kroate, jawohl. Wir sind natürlich sofort an unseren Freund Tron erinnert, der ebenfalls kroatisch stämmig ist.
Aber uns wird sofort klar, der ist ja nicht alt.
Richtig, ja. Der ist es nicht. Erstaunlicherweise ist es jemand anders und zwei freundliche Herren betreten das Hotelzimmer.
Genau. Und es gibt einen Satz, der da fällt. Und der,
ja, ich habe mich gerade zur Tür umgedreht.
Ja, genau. Und es gibt eine Männerstimme, sagt, dass es dem Direktor nicht gefallen würde, dass der alte Mann, um den es hier geht, Interviews gibt. Worauf er entgegnet, dass die Menschen es erfahren müssen. Und da wird jedem Hörer eines Verschwörungspodcasts klar, jetzt wird es wichtig.
Genau, jetzt wird es wichtig.
Wir sind drin, wir sind da, es kann losgehen. Ja, also da ist so ein bisschen Startsignal drin und das fand ich auch gut, ehrlich gesagt.
Ja, richtig. Die zwei höflichen, aber doch auch unfreundlich wirkenden Herren erzählen, er hätte ja dem Büro geholfen. Ja, wir befinden uns in den Vereinigten Staaten. Welches Büro fällt uns da als erstes ein, lieber Markus?
Ja, natürlich das Federal Bureau of Investigation, was damals noch nicht Federal hieß, sondern Bureau of Investigations. Das war der Vorgänger sozusagen dazu. Das
richtig. Lustiger Side-Fact übrigens, gegründet von einem Großneffen, glaube ich, ne? Napoleon Bonapartes.
Ach was.
Der Mann hieß auch Bonaparte, ja.
Also was interessant ist, dass was ich sehr gut finde, ist, diese beiden Menschen, die da kommen, die haben so eine leicht widerliche Höflichkeit an sich, während sie sprechen.
Ja, das ist das, was ich auszudrücken versuchte, ja.
Also die haben das gut gemacht, die Sprecher waren da wieder sehr gut und ich fand auch, dass die Rede des alten Mannes, wir kommen ja irgendwann dazu, wer es ist, die dann folgt, wo er über die Änderungen in der Welt spricht, wo er zu sagt, dann wird es ein großes Crescendo geben und so. Das fand ich gut, der geile Text. Also der war sowohl gut geschrieben als auch gut gesprochen.
Gut gesprochen, so leicht irre. Hier wird man sofort in die Materie gezogen. Hier geht es gerade um ganz wichtige Dinge. Es geht bereits um Feuer, es geht um einen Brand und eigentlich nichts sagend, aber es greift halt schon an der Stelle schon viele, viele kleine Stichworte aus den vergangenen Folgen unserer 23-Hörspiel-Serie genau. auf.
Und jetzt erfahren wir auch, wer der alte Mann ist. Der alte Mann ist Nikola Tesla. Und Nikola Tesla wurde am 10. Juli 1856 an der Grenze zu Österreich, im Kaisertum Österreich, an der kroatischen Grenze geboren und verstarb am 7. Januar 1943 in New York, was jetzt gut sich über die Geschichte...
Naja, wann er verstarb. Er wurde tot in seinem New Yorker Hotelzimmer gefunden.
Ja, also, aber es hängt natürlich sage ich mal, nur mittelbar mit diesem Zeitpunkt, den wir hier hören, zusammen, ne? Weil 1943 gab es keine Zeppeline mehr. Was interessant ist, wir müssen mal ein bisschen auf Tesla kommen. Es gibt von Tesla unglaublich viele Statuen und Denkmäler. Unter anderem gibt es vor der Universität von Belgrad eins, im State Park der Niagara-Fälle, am MIT gibt es eine Büste von ihm, in Palo Alto, in Silicon Valley steht eine Universität in Zagreb, in Smiljan, in Kroatien. Und also es gibt eine Menge Statuen von ihm. Er wird sehr verehrt für sein technisches Wissen. Und es gibt Bilder, die kann man im Netz finden, wo er auf einer Bühne steht und eine Neonröhre in der Hand hält und da ist kein Kabel dran. Und diese Neonröhre leuchtet. Und das hat die Leute damals sehr fasziniert. Er ist im Prinzip der Erfinder der drahtlosen Energieübertragung. Also er ist im Grunde dafür zuständig, dass wir heute unser Handy induktiv laden und dass wir unsere elektrische Zahnbürste einfach nur da reinstellen, ohne eine Drahtverbindung zu haben und alles wasserdicht ist. Das ist eigentlich sein Werk sozusagen.
Ja. Ja, er hat die grundlegende Forschungsarbeit dafür geleistet. Ist ein sehr interessanter Mann gewesen und ist auch ein sehr, ich will mal sagen, ein sehr eigenartiger Mann auch.
Ja.
Also es wird dort nicht nur berichtet, er hat natürlich einen sehr faszinierenden Geist gehabt, aber er hat auch eben auch sehr, sehr starke Eigenschaften gehabt. Er hat auf Hygiene und Gepflegtheit und Aussehen hat er sehr, sehr großen Wert gelegt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendjemand hat mal gesagt, er war der größte und dünnste Mann, den ich je getroffen habe. Mhm. Also er war sehr schlank, er war sehr hager.
Was auch wieder eine Korrelation zu Tron ist, ne?
Ja, aber ich denke, dass das durchweg gepflegte Aussehen, weiß nicht, ob das jetzt so auf Tron übertragen
ist. Nein, aber er war sehr hager und so, weißt du, also das war so dieser.
Ja, und tatsächlich gibt es meines Erachtens vom Aussehen auch so ein paar, von den Gesichtszügen so ein paar Parallelen, aber das soll natürlich hier dem Zufall überlassen sein. Nikola Tesla, großer Erfinder, aber wie gesagt, er hat interessante Eigenarten gehabt. Er hat zum Beispiel übergewichtige Menschen hat er geradewegs verachtet. Er hat sogar aufgrund dieser Tatsache mal eine Sekretärin wohl angeblich gefeuert. Er war zeitlebens nie verheiratet. Das ist für die Folge jetzt nicht weiter relevant, ich finde es aber wirklich interessant. Er hat sich immer als nicht würdig gesehen, sozusagen an der Seite einer Frau zu erscheinen. Hatte aber in krassem, also er hat die Frau eigentlich als das stärkere Geschlecht gesehen. Da ist er auch nie müde geworden, das zu sagen. Hat aber auch im krassen Gegensatz dazu eine sehr, sehr traditionelle Vorstellung davon gehabt, was eine Frau zu machen hat und wie sie so zu sein, wie sie so sein sollte. Das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt, da kann auch jeder noch mal ein bisschen nachdenken. Muss ein hochgradig interessanter Typ gewesen sein.
Ja, mit sehr vielen so Divergenzen, mit sehr vielen Verschiedenheiten geprägt. Man muss dazu sagen, wir leben da oder wir reden da aus einer Zeit der 40er Jahre, da waren die Rollenbilder etwas anders und da war alleine der Ansatz zu sagen, die Frauen sind ein eigentlich tendenziell stärkeres Geschlecht, eine sehr moderne Ansicht oder eine sehr ungewöhnliche Ansicht. Aber in der Geschichte weiter, es gibt dann einen Dialog und also du hattest schon erwähnt, dass er sagt, er hätte dem Büro sehr geholfen, dann der zweite Mann und es geht irgendwie darüber, Tesla soll eine Spritze bekommen.
Ja, so. Das gefällt ihm natürlich überhaupt nicht.
Nein, er ist da nicht amused und dann gibt es eine Überblendung zur Landesszene der Hindenburg. Und diesen sehr berühmten Radiobericht, ich weiß nicht, ob du den jemals so verfolgt hast, es gibt die wird hier natürlich nachgesprochen, es gibt da durchaus noch Originale, weil es ja übersetzt werden musste. Also kurz gesagt, der Zeppelin LZ-129, die Hindenburg genannt, sollte am 6.5.1937 dort landen.
In Lakehurst.
Lakehurst, genau,
bei New York. New Jersey, etwa 100 Kilometer von New York entfernt.
Genau, und man muss sagen, diese Geschichten, es wurde mal so mit so einem Unterton gesagt, es handelt sich um einen Militärstützpunkt. Ja, das war üblich. Also es gab nicht so viele private Flughäfen in dieser Zeit und das waren meistens militärisch betriebene Anlagen und man hatte da auch die Leute, die sozusagen das Landen sicherstellen konnten. Hier wird auch erwähnt, es wird ein bestimmtes Landemanöver gemacht, was ungewöhnlich ist. Normalerweise würde man durch den Auftrieb bedingt den Zeppelin an Leinen zu Boden ziehen. Und hier treibt sich der Zeppelin halt durch seine Motorkraft Richtung Boden und wird erst zum Schluss festgemacht. Das
ist ich muss dich da ganz kurz unterbrechen, da ist deine Recherche fehlerhaft, das ist genau umgekehrt. Üblicherweise ist der Zeppelin zu Boden gegangen und wurde dort vertaut. In Lakehurst gab es allerdings den Landemast und dort wurden die Ankerkabel nach unten gelassen, die Ankerleinen nach unten gelassen und der Zeppelin nach unten gezogen.
Ah, okay. So, dann hatte so ich jetzt dann entschuldige ich die thematische
Fehlerhaftigkeit. Das ist kein Problem, dafür hast du doch deinen Regieassistenten.
Genau, dazu habe ich dich. Sehr gut, man merkt immer wieder, wofür ich dich eingestellt habe. Jedenfalls befinden sich 97...
Und ich bin sehr glücklich darüber.
Natürlich, 97 Personen befinden sich an Bord. Am Ende gibt es 35 Tote, also es haben viele auch überlebt. Ne, es gibt da wenig Berichte lustigerweise zu und es gab auch wenig Öffentlichkeit im Nachhinein dazu.
Gut, das hat natürlich auch Gründe. Ich denke, da kommen wir später nochmal drauf. Aber was heißt, es gibt so wenig dafür? Es ist sozusagen die erste Passagier-Transit-Katastrophe, will ich das mal sagen, die komplett vor laufender Kamera stattgefunden
genau.
hat.
Genau, also es findet in der Öffentlichkeit statt, ne?
Richtig, es findet in voller Öffentlichkeit statt und dementsprechend würde ich dem eher widersprechen. Es gibt gar nicht so viel dazu, dass der Absturz ist gefilmt worden, von vorne bis hinten.
Das stimmt, aber es ist natürlich, ob so eines großen Ereignisses, dieser Ankunft, dieses riesen Luftschiffs, man muss sich die Dimensionen mal klar machen. Also wir kommen da, wird auch noch was zugesagt. Diese Riesendimension, das hätte man natürlich immer gefilmt oder festgehalten in Wochenschauen oder wie auch immer. Und wenn man sich erinnert, die Leute haben auch bei der Mondlandung zum Beispiel am Fernseher oder an Empfangsgeräten verbracht, um das mitzubekommen. Also ja. Ereignisse dieser Größe werden halt irgendwie immer aufgezeichnet. Was hierbei das Besondere ist, es gab wohl bei der Landung Regen, es gab schwierigen Wind und
Es gab vorher ein Gewitter.
Genau, es gab vorher ein Gewitter, das soll aber abgezogen gewesen sein. Und jedenfalls gibt es einen Zustand, das Luftschiff fängt Feuer. Das ist eigentlich erstmal der große Einstieg.
Richtig, und danach folgen dann die Beschreibung der Bilder, die wir wahrscheinlich oder jeden, der sich das damit mal kurz beschäftigt hat, kennen, diese gigantischen Stichflammen und der Feuerball, in dem die Hindenburg dann zu Boden gegangen ist. Nebenbei gesagt, es ist, auch wenn man die Filmaufnahmen sieht, das ist eigentlich unvorstellbar, was da eigentlich passiert ist. Und für mich wird es auch immer wieder unvorstellbar, dass das überhaupt jemand überlebt hat.
Ja, das finde ich auch erstaunlich.
Weil wir alle, also ich weiß nicht, ich spreche da jetzt für alle, vielleicht stimmt das gar nicht, aber für mich, so ein Zeppelin ist eigentlich immer so ein, ja doch eigentlich eher so eine mittelgroße Angelegenheit gewesen. Die Hindenburg ist alles andere als mittelgroß gewesen. Die hat eine Gesamtlänge von fast 250 Metern gehabt. Das ist also schon ein Riesengerät, was da anlandete.
Ja, nicht nur das, man muss sich auch klar machen, in welcher Art und Weise die Leute da gereist sind. Also wenn wir heute diese Ösadin-Verpackungsmaschinen sehen, womit wir durch die Gegend fliegen, wo Sitzreihe an Sitzreihe immer mehr der Platz eingespart wird. Also dieser Zeppelin, der hatte eine Kabine dran mit Schlafkabinen, mit einem Salon, mit einem Restaurant, mit Bedienpersonal.
Also, mit einem Flügel, der extra für den Zeppelin gebaut wurde.
Ja, also.
Der überwiegend auch aus, lustiger Side-Fact, überwiegend ebenfalls aus Aluminium gebaut wurde und mit gelbem Leder bespannt war, anstatt schwerer Holzdeckel und Seitenteile. Was ihn auf ein Gewicht, glaube ich, von 180 Kilo gebracht hat, was natürlich weitaus geringer ist als das eines normalen Konzertflügels.
Hast du da einen Gegenwert? Mir ist gar nicht klar, was ein Konzertflügel wiegt.
Auf jeden Fall mehr als 180 Kilo. Also ich würde da eher so gern 350, 400 Kilo gehen. Aber okay. Ich kann das Ganze ja mal kontrollieren. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen weiter erzählen.
Ja, genau. Also nach diesen Bildern geht es in den Vorspann. Das Musikintro kommt wie immer. Und Und wir blenden mal wieder nach Paris. Wir sind mal wieder in Paris. Es ist Samstagnachmittag und George ist mit oder T-Rex ist mit Nolo auf einem Briefmarkenflohmarkt. Und
550 bis 600 Kilogramm ein durchschnittlicher Konzertflügel.
Also dann hat man schon Gewicht eingespart. Das ist durchaus
Auf jeden
respektabel,
Fall.
was man da eingespart hat. Wir sind auf dem Briefmarkenflohmarkt und Georg macht den guten alten Briefmarkensammlungsgag, nämlich, dass er ihr nachher noch seine Briefmarkensammlung zeigt.
Ja.
Und da kommt raus, dass sie anscheinend getrennte Zimmer haben. Ich hatte dieses Verhältnis schon ganz anders verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, absolut.
Da war ich ein bisschen erstaunt an dieser Stelle, aber.
Ja gut, man möchte sie ja auch nicht überstürzen. Also die beiden sind ja eigentlich, die sind ja kein Paar. Ja, und die schlawenzeln ja immer noch so ein bisschen umeinander rum. Dass ING jetzt gleich sagt, oh toll, ich habe gleich ein Doppelzimmer mit dem Super King-Size-Bett, was auch vibriert und sich dreht, gebucht.
Eine
Naja, wäre
Herzform.
vielleicht auch ein bisschen in Herzform, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen.
Gut, es ist mir nur an der Stelle aufgefallen und da war ich ein bisschen erstaunt und hätte, wie gesagt, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt dieses Verhältnis schon ganz anders gesehen. Jedenfalls findet T-Rex bei diesem Händler Luftpostmarken. Und hier fällt was ich in der letzten Folge versehentlich erwähnt habe. Entschuldigung bitte. Dieser Händler spricht T-Rex auf die Bedeutung des Namens Nolo an. Also es gibt hier, ist das passiert, nicht in der letzten Folge, da hatte ich es versehentlich
Nee,
durcheinander
ich
gemacht.
glaube, da war aber auch schon was.
Aber hier passiert es
Aber
auch, es wird wieder angesprochen und es wird nicht aufgeklärt, ne?
ja, richtig. Also er fragt noch mal, und der Name der jungen Mademoiselle sei wirklich Nolo, und er hätte das schon mal irgendwo bei italienischen Touristen gehört. Aber mehr wird darauf einfach nicht weiter
Genau, man
eingegangen.
klärt es einfach nicht auf. Das ist ja
Ich
manchmal
habe
auch ganz
schon, ich
gut.
hab's schon getan. Wir wollen das aber auch gar nicht vorwegnehmen. Jeder kann hier selber schon mal googeln.
Genau. Und dann kommt ein Brief der Hindenburg hervor und es wird erzählt, 300 Postsendungen sollen circa überlebt haben.
368, hier muss der Regieassistent nochmal einschreiten, 368, und dies sei der 369. Brief. Die 368. ist übrigens historisch belegt, das stimmt wirklich. Und das ist jetzt natürlich der eine, den es eigentlich gar nicht geben sollte.
Und wir kennen diese Mechanik aus solchen Geschichten. Es ist immer eine Sache, die es theoretisch nicht gibt. Wir sind hier im Bereich der Erophilatelie. Es gibt tatsächlich einen großen Bereich, das habe ich wieder mal geguckt, da habe ich mal nachgesehen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sehr spezialisiert Luftpostbriefmarken und Briefe die per Luftpost befördert werden, sammeln. Das ist ein
Ja.
relativ großes Sammlergebiet und da sind Leute sehr spezialisiert und natürlich kann man sich vorstellen, Gesundheit, natürlich kann man sich vorstellen, dass gerade Sachen, die mit der Hindenburg im Zusammenhang durch dieses Ereignis stehen, da sehr gefragt sind.
Ja, und so ist es auch in dem Fall. Georgs Interesse ist sofort geweckt. Der Händler sagt auch gleich, er hätte eigentlich ja direkt auf ihn gewartet, weil da wäre mal irgendwo jemand gewesen, so ein junger Bursche, der hätte ihm das in die Hand gedrückt. Wenn denn ein junger Mann mit einer jungen Frau namens Nolo vorbeikäme.
Das ist interessant, ne? Wie diese Hellsichtigkeit von Tron da immer wieder durchkommt. Und der Händler gibt den Brief an T-Rex, weil so war es durch Tron bestimmt.
Also bei mir ist es eher so ein bisschen, dass es langsam so ein bisschen Zweifel an der Hellsichtigkeit von Tron aufwirft. Aber ja, wir glauben das also einfach mal.
Genau, Nolo ist anscheinend da schon mal ein Stückchen weitergegangen und Georg holt Nolo ein. Und beide wollen nochmal zu dem Händler zurück. Doch der ist, wie wir es immer wissen, die Leute verschwinden immer.
Ja, verschwunden.
Genau.
Also der ist definitiv ganz fest bei ING in die Leere gegangen. Der taucht auf, wie er will, und der verschwindet, wie er will. Nicht mal mit einer Rauchwolke.
Aber guter Teil der Geschichte, ne? Also so eine Mechaniken sind immer sehr dankbar, weil sie machen es natürlich geheimnisvoll.
Richtig. Ja, man hat jetzt die Marke. Wir haben das Thema eröffnet, und daraufhin gehen wir erstmal mit Nolo essen. Und es wird noch mal ein kleines bisschen romantisch. Also wie gesagt, der kleine Gag mit der Briefmarken. Ich zeige dir meine Briefmarkensammlung. Das ist irgendwie hart in die Hose gegangen, weil Nolo ist wahrscheinlich die einzige Person auf dem Planeten, die den Spruch nicht kennt. Auch wenn Georg es versucht, wirklich auch historisch belegt zu erleben, denn es wäre wohl irgendwo mal eine gute Idee gewesen und in alten Zeiten und so weiter. So viel Gedanken hatte ich mir darüber noch nie gemacht. Nolo spricht da nicht so ganz drauf an, trotzdem essen sie hübsch miteinander. Und jetzt muss ich direkt mal gestehen, dass ich meine Notiz nicht mehr lesen kann. Jetzt musst du mir tatsächlich mal ein bisschen aushelfen.
Genau, und da gibt es jetzt, also man geht, es gibt eigentlich nach dieser ganzen Geschichte, fliegt man zurück nach Berlin. Und in der Maschine sieht sich Nolo nochmal diesen Brief an und betrachtet die Briefmarken und die Adressen. Und dieser T-Rex glaubt, dieser Brief soll nur auf die Hindenburg hinweisen. Also es geht nur darum, er glaubt, es geht rein darum, auf diese Katastrophe hinzuweisen und dass das die Chiffre ist. Und wohin führen uns diese Geschichten immer wieder? Immer wenn T-Rex nach Berlin reist, dann führt es eigentlich immer in die Studentenbude in der Suarezstraße.
In der Suarezstraße, ganz genau. Der Brief, nebenbei gesagt, ist an eine Mrs. Cathy Rauch.
Genau.
Also wie der Rauch des Feuers.
Ja, was ich auch einen sehr lustigen Namen finde übrigens.
Der am Ende nochmal eine sehr interessante Analogie findet, aber dazu kommen wir vielleicht später oder ihr müsst es auch selber hören, schauen wir mal.
Genau.
Genau, man geht in die Berliner Suarezstraße. Und ja, wie soll ich das sagen? Georg möchte sich jemandem anvertrauen, mit jemandem reden. Und erstaunlicherweise sucht er sich dafür seinen Kumpel Kim aus. Kim Schmidtke, den haben wir schon lange nicht mehr gehört. Aber da ist er wieder. Er ist auch einfach plötzlich mal wieder da. Also ich meine, wenn wir jetzt mal die letzten Folgen so Revue passieren lassen, Georg hat ja eine ganz relativ bewegte Zeit gehabt und ist irgendwie ziemlich lange Zeit im Ausland gewesen. Ich hatte eigentlich schon als erstes erwartet von seinem guten Kumpel Kim, dass er sagt, sag mal, bist du bekloppt? Wo warst du denn eigentlich?
Ja, das ist aber eine komische Sache, die in diesem Hörspiel so gut wie nie vorkommt. Aber was eigentlich interessant ist, ich mochte diese Darstellung, also dieses Zurückkehren, also hier sind wir wieder ein bisschen in der Heldengeschichte, so der Held kehrt wieder ein bisschen zurück in sein altes Leben und er findet es gar nicht mehr so gut, weil die Darstellung, als der Erzähler sagt, er ist jetzt wieder in seiner Studentenbude, ist ihm alles ein bisschen zu chaotisch, zu einfach und er fährt ins Adlon und nimmt sich eine Suite.
Ja,
Da habe
weil
ich auch
man's
so bei mir
kann.
da, ja, weil man es kann. Wüsste ich gar nicht, ob ich so geneigt wäre, aber ich fand diese Darstellung so nach dem Motto, er kommt zurück und eigentlich ist ihm dieses Leben zu einfach. Also er hat
Also
eigentlich
was
jetzt
hier,
erst darüber hinausgewachsen, so ein bisschen, ne?
wenn man das jetzt aber längst ganz trocken mal von der objektiven Seite des Hörers betrachtet, hat man hier tatsächlich eine Charakterwandlung zementiert. Ja, weil man hat jetzt gesagt, so der T-Rex, der losgeflogen ist, ist ein anderer als der zurückgekehrt ist.
Aber auch
Und das
hier.
wird hier an der
Heldenreise,
Stelle
ne?
ganz
Heldenreise, er nimmt seine Rolle jetzt an.
richtig. Er nimmt
Also.
seine Rolle jetzt an. Und er ist jetzt eben der etwas noble und wohlhabende Tausendsasser,
Und
nenne ich
Hacker,
es
und
mal.
er bleibt ja alles, ne? Das ist ja das Gute, so Hacker kann man ja immer nebenbei noch sein. Und dann kommt ein Treffen zustande, was ich sehr erstaunlich finde, nämlich sie treffen sich mit Kai Siegmann.
Oh ja, stimmt, richtig, das hatte ich ja schon ganz vergessen.
Genau, und da gibt es so ein bisschen Geschmiere. Siegmann fragt, warum T-Rex so abgenommen hat, oder es ihm ganz gut steht, bla bla bla. Und dann kommt man so auf die Beziehung Margot und Siegmann. Da löse ich jetzt auch gar nicht so viel ins auf, aber
Das tut er
man
selber auch nicht, aber es gibt vielleicht ein bisschen Information,
genau, und
ja.
da wird aber das Zwiebelbeispiel, der nächste Mal wird da gesagt. Und Siegmann macht so ein, man will sich klar machen, oder die Frage steht im Raum, wo steht Margot in diesem Spiel? Na, da sagt er, dass halt außen diese Geheimbünde und Bruderschaften, die gar nicht so geheim sind, stehen, dass wenn man weiter nach innen kommt, die Druiden und Illuminaten dastehen, die schon etwas geheimer sind als die Geheimbünde und dass im inneren Bereich geschlossene Bünde wie zum Beispiel Skulls and Bones stehen. Und selbst innerhalb dieser geschlossenen Bünde wäre Margot sozusagen.
Eher so der Gärtner.
Genau, also er wird da so. So, es wurde da so dieses Thema und dieser Standpunkt aufgemacht. Fand ich ganz gut, auch mal so als Erklärung, weil Margot ja bisher als Figur äußerlich beschrieben wurde und auch durch ihre Handlungen nicht zurückhaltend ist. Aber wo sie so genau steht, weiß man eigentlich nicht.
Nein, das weiß man nicht. Ich denke, das ist auch durchaus gewollt, dass man das noch nicht so weiß. Das wäre ja fast ein bisschen langweilig. Kai Siegmann auf jeden Fall Ist ganz begeistert von T-Rex neu erstarktem Selbstbewusstsein und seiner Ausstrahlung und fängt jetzt einfach mal ganz wunderbar an zu plaudern, nämlich über Fakten, was die Hindenburg angeht. Einiges davon ist auch gar nicht so falsch. Was mich mal interessieren würde, da weiß ich nicht, wie weit du schon geguckt hast. Er sagt, dass in seinen Augen, man geht ja immer, also bis jetzt ist ja die Erklärung, die offensichtlich wissenschaftliche Erklärung, dass ein Wasserstoffbrand aufgetreten ist. Denn der Zeppelin wurde mit Wasserstoff befüllt, was wir, wie wir wahrscheinlich alle wissen, sehr, sehr leicht brennbar ist. Es war aber eigentlich gedacht, konstruktionsseitig gedacht, diesen Zeppelin mit Helium zu füllen. Nur man kam sehr schwer ran.
Na,
Denn
weniger schwer. Die USA hatten das Weltmonopol auf Helium und weigerten sich an die Nazis zu verkaufen. Es wäre.
was der Definition, man kam schwer ran, doch relativ gut entspricht. Richtig, denn Helium ist als tritt in großen Mengen als Nebenprodukt bei der Erdgasgewinnung auf, wenn ich mich da recht erinnere. Und die größten und fast ausschließlichen Vorkommen lagen zu diesem Zeitpunkt damals unter Kontrolle der Vereinigten Staaten von Amerika. Und aus Angst davor, das ist jetzt nicht Teil des Hörspiels, sondern geschichtlich belegt, aus Angst vor der Tatsache, dass die Luftschiffe militärisch relevant oder Verwendung finden würden, haben sich die USA geweigert, den Nazis Helium zur Verfügung zu stellen.
Man hatte mal, also man muss dazu sagen, dass die militärische Bewandtnis war eine Art, also ein Luftschiff ist ja auf seiner Größe eine ziemlich große Sperre im Luftraum. Und man hatte damals im Ersten Weltkrieg, als die ersten Flugzeuge aufkamen, auch so Fesselballons als Sperre. Also dass einfach Flugzeuge nicht in einer gewissen Tiefe Truppen überfliegen konnten und was abwerfen konnten, hatte man so Fesselballons, so am Boden festgemachte Ballons, die dann sozusagen ein Tieffliegen verhinderten, damit die Flugzeuge da durchkamen. Damals waren die Flugzeuge noch sehr leicht mit Balsaholz, da hat so ein Ballon Tatsache ausgereicht, das Flugzeug gut aufzuhalten oder zumindest stark vom Kurs abzubringen. Und hier geht es auch schon los, hier geht man auch schon ein bisschen in die Frage rein, warum hätte der Absturz denn einen Nutzen haben können? Also man geht ein bisschen dazu über, was ist eigentlich passiert und selbst wenn es passiert ist, was war wieder, wer hatte den größten Nutzen? Und dieser Absturz war das Ende der Luftschiffe, danach kamen wirklich keine mehr. Und es wird ein bisschen die Frage gestellt, warum war das eigentlich das Ende? Es gab keine großen Unfälle, es gab kaum Opfer und der Nachfolger. Also die Frage steht im Raum, wurde hier eine Konkurrenz beseitigt, weil der Nachfolger der Luftschiffe ganz klar die Flugindustrie und die Flugzeuge waren. Jedenfalls im
Na,
Passagierverkehr.
so weit kommen wir an der Stelle eigentlich ja noch gar nicht. Auf jeden Fall werden hier erstmal Theorien ins Rennen geworfen, wer es denn vielleicht gewesen sein konnte. Ja, und es wird auch die Theorie von Kai Siegmann aufgestellt, dass sozusagen sich gar nicht der Wasserstoff entzündet hat, sondern dass es der Anstrich der Hülle gewesen sein könnte.
Das gepulverte Aluminium.
Das gepulverte Aluminium, also genau genommen bestand die gesamte Hülle aus Dura-Aluminium. Das Dura-Aluminium ist meines Erachtens, aber ich bin auch kein Fachmann dafür, nicht sonderlich gut brennbar. Also zumindest nicht geeignet, um Feuer zu fangen, sondern es geht ausdrücklich um den Anstrich dieser Geschichte und der soll wohl auf eine Art gewesen sein, wie man auch Feststoffraketen befüllt.
Also es war ein,
Das
ja.
entzieht sich leider vollkommen meiner Kenntnis, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, ob das den Tatsachen
Also
entspricht.
es ist so, dass die silberne Farbe ein bisschen zustande gekommen ist, dadurch, dass diese Farbe ob der Wärmehaltung, weil man, wenn man höher fliegt, wird die Luft ja kühler, wie wir alle wissen. Und jetzt brauchte man einen Stoff, der durch Wärme, wenn von außen Sonne drauf scheint, sozusagen eine Ausdehnung des innen befindlichen Gases sozusagen verstärkt, damit mehr Auftrieb entsteht. So. Und dadurch waren diese Luftschiffe auch, sag ich mal, von der Effizienz sehr gut, weil sie sich nicht durch Motoren in der Luft halten mussten, sondern nur Vortrieb dadurch erzeugen mussten. Tendenziell manchmal mussten sie mit Motoren nach unten gedrückt werden, was leichter ist. Und dieser Anstrich hatte eine inhaltliche Verwandtschaft zu, also es war sehr magnesiumhaltig. Mhm. Und wer im Unterricht in Chemie schon mal den berühmten Kaliumpermanganat-Magnesium-Versuch hatte, der weiß, wie hell Magnesium leuchtet, wenn es entzündet wird. Dass es eine sehr starke Reaktion gibt. Und hier war es so, dass durch Reibung und ein bisschen Wärme und ein bisschen viel Sauerstoff eben diese Reaktion hätte herbeigerufen werden können. Ob das so ist, da muss viel zusammenkommen. Also es ist ein bisschen wie diese Theorie der Häuser, die explodieren durch Gaslecks. Ne? Also es würde nicht mal ausreichen, den Gasherd von der Wand zu schrauben und dort ein Feuer aus der Gasleitung zu machen, dann würde das Gas abbrennen. Und um eine Explosion bräuchte man eine zweite Öffnung, eine gewisse Menge an Sauerstoff und dann eine gewisse Gleichgewichtigkeit, um dass da eine Explosion draus wird. Und ähnlich ist das hier, deswegen erzähle ich das eigentlich nur, ähnlich ist es hier mit diesem Magnesiumanstrich. Also das ist auch wieder so eine Sache, die ist eine Vermutung, ne? Die ist auch denkbar, aber da gibt es viele Variablen drin, leider.
Aha. Gut, wie auch immer, Kai Siegmann spart hier nicht mit Theorien und auch nicht mit Fakten. An der Stelle ist es vielleicht ganz gut, mal in seinem Sinn nochmal zu reden und noch einfach nochmal so ein paar Fakten über die Hindenburg, weil ich habe mich früher nie so direkt damit beschäftigt. Und wir wollen auch gar nicht so weit in die Tiefe gehen. Die Größe habe ich ja schon mal erwähnt. Insgesamt ist das schon echt ein ordentliches Stückchen Technik, was sie da gebaut haben. Ne? Also hast du mal geguckt, wie schnell die Dinger geflogen sind?
Ja.
Da hätte ich was ganz anderes gedacht.
120 oder so, ne? Also
genau, Durchschnittsgeschwindigkeiten von 100 bis 120 km/h hätte ich der Kiste nicht zugetraut, aber ja.
Ja, aber man muss natürlich sehen, dass wir in einer Höhenlage natürlich auch über eine dünne Luft verfügen und dass dann Motor und Sonnenkraft natürlich wesentlich effizienter werden.
Aber trotz allem. Die Motoren waren übrigens von Daimler.
Natürlich. Es ist am Ende verlässt du dich auf Mercedes-Benz. Und
man muss dazu, ist aber auch nicht immer eine gute Idee, wie wir in der letzten Folge gelernt haben.
Und wenn man jetzt in die Formel 1 guckt, weiß man auch, dass es nicht immer eine gute Idee ist. Richtig. Aber jedenfalls, aber es gibt eine schöne Sache, die muss ich kurz mal reinbringen, weil ich die so schön fand. Ich glaube, da gibt es auch eine Synchronsprecher-Überschneidung. Es gibt eine Szene, wo T-Rex Kim Schmidtke um Rat fragt, was du ja auch schon gesagt hast, was erstaunlich ist, wo der plötzlich wieder herkommt. Und dann kommt Kim Schmidtke ins Adlon-Zimmer und sagt den berühmten Eddie Murphy-Spruch, kann ich hier mit meiner Schrankwand einziehen?
Ja, ja.
Und da habe ich so gedacht, Mensch, den Beverly Hills-Cop-Spruch, den bringen die echt Tatsache, aber sie haben ihn gebracht.
Ich finde das auch ganz schön, aber das ist ja schon fast ein Insider-Spruch.
Ja, ja, aber ich fand ihn gut an, ja, aber da habe ich so gedacht, okay, der ist für Fans. Ne? Also der ist jetzt.
Genau, das ist so ein Easter Egg, würde ich sagen.
Ja, aber das ist ganz schön, dass sie den bringen. Und dann gibt es, dann gehen wir mal ein Stück vorwärts, dann gibt es Tonaufnahmen und da fällt, Kim Schmidtke ist ja, wie wir wissen, Musikstudent, ne? Und dann fällt dem kundigen Kim Schmidtke ein Schnitt auf. Es fehlt ein Stück.
Es fehlt ein Stück, ja. Und der ist auch relativ hart. Das heißt, bereits in der Intro-Sequenz dieses Hörspiels bereits zu hören. Mhm. Und auch dadurch verdeutlicht, dass vorher die Stimme, also am Anfang vor dem Schnitt, die Stimme vollständig normal und unverzerrt klingt. Und danach so ein bisschen, als hätte man das Tonband beschleunigt. Ja, die Stimme wird höher und schneller.
Dazu muss ich was sagen. Das wird auch nicht erklärt, sondern das ist mehr so ein stillschweigendes Überbringen. Diese Radioaufnahmen aus dieser Zeit fanden über die Kurzwelle statt. Und als Funkamateur kann ich dazu sagen, Signale aus der Kurzwelle erzeugen Mickey-Maus-Stimmen. Das heißt also, wenn du per Funk über die Kurzwelle, dann, also sie haben quasi vom verständlichen Teil in den Originalton übergeblenden wollen, ohne es groß zu erklären.
Ach so, oder so. Das kann
die Mickey-Maus-Stimme war eigentlich der Original-Sound, wie er damals klang.
Ach, sieh mal, ja, das ist mir geläufig. Aber ich habe gedacht, das haben sie vielleicht einfach zur Untermauerung nochmal gemacht, dass hier sich an diesem Schnitt wirklich was verändert hat.
Nee, also das war nur durch die Kurzwellenübertragung, die damals üblich war. Es ist ungeschickt gemacht, leider. Ungeschickt, ja, man hätte es ein bisschen besser.
Also man findet einen Schnitt und die beiden stellen relativ schnell fest, dass es zwar Aufnahmen vom Herandern des Schiffes gibt, es gibt auch Aufnahmen von dem komplett brennenden Schiff, aber es gab keine erste Flamme. Das heißt, der Ausbruch des Feuers ist ganz offensichtlich entfernt worden. Woraufhin sich T-Rex nochmal zu weiteren Recherchen zurückzieht und seinen Laptop bemüßigt. Und als man sich wieder trifft, hat T-Rex dann vermeintlich den FBI-Server gehackt.
Und wir wissen alle, wie leicht das ist.
Richtig, denn das Passwort ist
1, 2, 3, 4.
Verschwörung.
Ach so, ja.
Verschwörung. Da kann jeder rein. Nein, das war natürlich nur ein kleiner Scherz
Genau.
von unserem Protagonisten. Er sagt, natürlich wäre das heutzutage so gesichert, dass er als Otto-Normal-Hacker da nicht mit reinkommt. Kim sagt dann so ein bisschen, na, du bist ja nun kein Otto-Normal-Hacker, la la la. Das könnt ihr euch alles selber anhören.
Genau.
Ein bisschen Belobhudelung. Nein, wie wir alle wissen, gab es ein Gerichtsurteil, was das FBI dazu zwang, seine Akten öffentlich zu stellen. Metallschwärzung oder auch gar keiner Schwärzung. Und nun findet man eben auch etwas zu diesem Thema. Und dort tauchen zwei Namen auf, nämlich Foxworth und Fitzgerald.
Und wir wissen alle, wie sie später genannt werden. Also kurz, ich muss kurz nochmal einwerfen, bevor wir den blöden Namenswitz jetzt bringen. Dieser erste Chef des FBIs war J. Edgar Hoover. Und J. Edgar Hoover ist eine sehr interessante Persönlichkeit, nicht nur von seiner persönlichen Ausrichtung, sondern auch generell. Und J. Edgar Hoover hat auch eine interessante Rolle in der Causa Kennedy. Und also für Leute mit Google-Anschluss und Wikipedia-Affinität, herzlichen Glückwunsch. J. Edgar Hoover lohnt sich da durchaus. Man muss zur Person J. Edgar Hoover sagen, es war die McCarthy-Ära, die danach kam in den 50er, 60er Jahren zu Kennedys Zeiten. Und J. Edgar Hoover hatte große Abneigung gegen Kommunisten und Bürgerrechtler, unter anderem Martin Luther King. Also
Ja.
nur zu dem Umriss der Person, es war eher ein konservativer, republikanischer Mensch.
Und da wir jetzt schon so kurz, so hübsch bei JFK gelandet sind, ist es nicht ein Zufall, dass der andere Agent Fitzgerald heißt?
Natürlich. Und dass beides zusammen Fitz und Foxy ergeben, finde ich sehr hübsch.
Fitz und Foxy, genau.
Das finde ich eigentlich eine niedliche Sache wieder.
Ja, das ist eine absolut niedliche Sache. Ja, was auch immer. Also Mr. Foxworth, Agent Foxworth, schreibt einen Bericht, denn er ist Zeuge dieses Niedergangs der Hindenburg gewesen. Und wie Sie feststellen, erwittert sofort einen Job für sich. Nicht zur Ermittlung, sondern zur Vertuschung, weil Foxworth schreibt von einem Blitz, den er, wenn ich mich recht erinnere, die Landungskabel hat hinaufwandern sehen oder was irgendwo aus dem Landungsmast gekommen wäre. Und er denkt sofort, die Amerikaner stecken dahinter und hier gibt es einen Job zum Vertuschen. Und so schreibt er dann eben auch ans FBI, an die Zentrale.
Und hier würde ich auch gar nicht so weit
Nein.
in die Erklärung eingehen wollen. Ich würde nur eine kleine Anmerkung geben. Wie gesagt, unser Ziel ist auch immer, dass ihr durch unsere Folge vielleicht denkt, wir hören uns diese Folge nochmal an. Und dann würde ich sagen, begleitend dazu würde ich jedem Hörer einfach mal ans Herz legen, den Tesla-Transformator zu googeln, weil dann wird klar, worauf die da hinaus wollten. Der Tesla-Transformator, den gab es wirklich, es haben auch viele Leute nochmal nachgebaut. Ich glaube sogar, es gibt so eine verrückte US-amerikanische Gruppe, die sich mit Teslas Experimenten sehr stark befasst haben und die einiges in Originalgröße nachgebaut haben. Die Idee, warum der Tesla-Transformator eine Waffe hätte sein können, gilt so in der Außenbetrachtung als sehr fragwürdig, zumal wie man ihn lenken und zielen sollte. Aber das könnt ihr dann in dem Google, in eurer eigenen Google-Recherche mal gucken, was ihr davon
Richtig.
haltet.
Es gab auch immer wieder Gerüchte, dass dass Nikola Tesla tatsächlich daran arbeitet, eine Strahlenwaffe zu entwickeln. Auch diesbezüglich, es gibt nebenbei gesagt, wer da jetzt wirklich in die Materie einsteigen möchte, denn diese FBI-Akten sind wirklich zugänglich. Man kann die easy peasy im Internet finden, indem man einfach googelt. Es gibt eine ganze Menge Aktenstoff auch über Nikola Tesla und auch darüber. Wer Bock hat, kann das echt lesen. ist hier und da mal echt ganz interessant, was die Herrschaften damals nicht alles für Interessen gehabt haben.
Genau, und dann fällt T-Rex etwas ein. Und zwar Kryptographie, regelmäßige Strukturen. Agent Foxworth hat zwei Memoranden verfasst und er fragt sich natürlich, ist das ein Zufall? Und er will jetzt untersuchen, ob es da ja, Gemeinsamkeiten oder Strukturen gibt, die es zu ergründen gibt. Und genau just in diesem Moment kommt ein alter Bekannter an den Tisch, Miles Davison.
Miles Davison
Also auch ein
oder
cooler
Tim
Name.
Mars.
Genau, oder Tim Mars. Also cooler Name übrigens, finde ich immer wieder hübsch. Miles Davison ist so eine meiner Lieblingsfiguren, der immer beide Sachen hat. Der ist immer sehr präsent und manchmal auch in großer Not. Das macht die Figur ein bisschen interessant, weil die kriegt auch was ab. So, und jetzt ist man schon wieder, jetzt hat man im Kopf schon wieder Fragen. Ist ING beteiligt? Also man hat T-Rex und Schmidtke wieder abgehört und man merkt, die sind nicht so richtig erfreut, dass die in der Sache Hindenburg herumermitteln. Und man gibt ihnen deshalb, ja?
Nee, nee, erzähl ruhig.
Und man gibt ihnen sozusagen den Hinweis, es ist nicht das, was es scheint. Und wenn ich mich vor eine Person stelle und sage, du, es ist nicht das, was es scheint, dann ist in meinem Kopf sofort die Frage, was denn sonst? Weißt du?
Ja,
Also ist ja ein Reflex, den man da
logischer
hat.
Dings.
Genau.
Logischer Dings. Ja, auch Miles Davison spart, das habe ich schon Miles Davis gesagt, ja, also Trompete spielt der Agent nicht, ist mir
Nee.
zumindest bis jetzt nicht geläufig. Davison spart hier nicht mit Theorien und Fakten. Auch das wollen wir jetzt gar nicht so weit ausführen, weil es ist ganz interessant, was er da von sich gibt. Er bringt auch hier Lloyds mal wieder, die Versicherung wieder mit rein in das ganze Spiel, denn die Dinger sind also auch sehr rentabel versichert gewesen. Die Luftschiffe. Und er macht aber einen sehr interessanten Haken, wo auch wieder mal in dieser Folge steckt viel Stoff zum Nachrecherchieren für jeden, denn er erwähnt Hugo Eckener. Hugo Eckener, seit seiner Zeit Leiter der DLR, ist nach Graf Zeppelin, der Chef von Zeppelin gewesen, und ein durchaus interessanter Charakter, der sich immer mal wieder auch so ein kleines bisschen widersprochen hat. Er war auf jeden Fall nicht vollständig konform mit dem Nazi-Regime, hat aber aus wirtschaftlichen Gründen durchaus auch die Verbindung zu den Nationalsozialisten genutzt. Das können wir jetzt nicht ausführen, weil das sprengt wirklich den Rahmen. Das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Wurde im Nachgang bei den Entnazifizierungsprozessen entlastet von vielen namhaften Menschen. Der Mann hat, glaube ich, einfach, also wie ich das gelesen habe, hat eigentlich nur wirtschaftliche Interessen gehabt, ist mit den Nazis aber keineswegs konform gegangen. Den
Es
bringt er jetzt auf jeden Fall ins Spiel.
ist eine kleine Parallele, die ich mal kurz erwähnen möchte, auch da den Rahmen nicht zu sprengen, muss ich aufpassen. Eckener ist so ein bisschen so eine Figur wie Werner von Braun.
Ja.
Er hat mit den Nazis paktiert, um sein persönliches Werk voranzutreiben, was ein irres Geld verschlungen hat und die Nazis haben ihm dieses Geld halt zur Verfügung gestellt. Und bei Werner von Braun, das ist der Raketenbau, der in den 20ern von ihm mehr oder weniger Hobby war. Und der durch diese Paktierung erst auf die Spitze getrieben werden konnte. Also da haben beide so eine leichte Parallele, aber Werner von Braun wird später nochmal ein Thema in Offenbarung 23. Werden wir jetzt nicht ausführen.
Genau, also nur die ganz kurze Geschichte, die ich eben auch in dem Zuge sehr interessant fand. Der Zeppelin wurde ja von den Nazis auch als Promotion-Objekt genutzt, unter anderem bei den Olympischen Spielen in München, bei dem der Zeppelin das Stadion überflog und die olympische Flagge gehisst hat, wenn ich nach oben gezogen hat, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Und daraufhin hat sich der Zeppelin vermeintlich vor dem vorne auf der Tribüne posierenden Adolf Hitler verneigt. Das hat tatsächlich stattgefunden.
Okay.
Und zwar wurde das bewerkstelligt dadurch, dass es also sozusagen in der Wartungskabine, die sehr lang war, gab es eine Justierungsmannschaft und die ist mehrfach vor und zurückgelaufen, gesammelt. Und dadurch hat dieser Zeppelin kurz gewippt und es sah aus, als würde er sich verneigen.
Interessant.
Fand ich einen sehr interessanten Fakt, wusste ich vorher nicht.
Okay, das wusste ich auch nicht. Das ist aber ein schöner Side-Fact. Man muss dazu sagen, ich wüsste jetzt nicht, Olympische Spiele waren nicht in München, die waren in Berlin übrigens.
Entschuldigung, ja, natürlich. Natürlich, Berlin.
Genau,
Mein
das,
Fehler.
ja.
Ich war schon ein bisschen weiter in der Geschichte.
Genau. Und dann, ich würde, wie gesagt, diese Geschichte, ich finde diesen Ansatz mit dem, ich würde das Wort jetzt mal reinwerfen, mit Lloyds und Versicherungsbetrug sehr interessant. Ich würde es aber so stehen lassen, so gibt es noch einen Punkt, die Folge zu hören.
Genau.
Und dann geht es einen Überschnitt, und zwar dann befinden wir uns in Friedrichshafen im Zeppelin-Museum.
Denn Kim Schmidtke und Georg besuchen einfach mal fix das
Natürlich.
Museum am Bodensee.
Genau.
Ist alles kein Problem. Georg hat ja Kohle.
Genau. Ich hatte aber mal geguckt und habe gedacht, sollte es mich mal dahin treiben, würde ich es auch besuchen. Da gibt es nämlich der Passagierbereich der Hindenburg wurde da nämlich nachgebaut.
Auch
Und
hier würde ich gerne diesen Gedanken hatte ich nämlich auch. Ich bin auch noch nicht da gewesen. Da machen wir doch auch mal einen Außentermin.
das wäre sehr, aber es ist ein ganz schön weiter Außentermin aus Berlin zum Bodensee. Aber auf jeden Fall wäre es sehr interessant, weil da ist die Dimension erkennbar. Würde mich freuen, wenn es klappt, aber worum es
Gucken
mir
wir
jetzt
mal.
eigentlich geht, die Dimension dieses Passagierbereiches ist schon sehr gigantisch, weil der ist zwar
Ja.
fast ein bisschen verschwindend gegenüber der Gesamtgröße, aber trotzdem war es halt, wie ich am Anfang schon sagte, es war eine andere Form des Reisens. Luxus über den Wolken, langsam, aber sehr stilvoll. Man sieht es quasi ein bisschen vor sich, wie der Flügel spielt und da Leute ihr Getränk schlürfend da saßen und sich kultiviert unterhielten. Man wird es fast ein
Ja,
bisschen so vor sich
es
sehen.
hat genau, es hat ja auch eine große Lounge gehabt. Also man kann sich das im Internet auch anschauen. Ich würde mich auch gerne mal da reinbegeben in den Nachbau. Was man sagen muss, dass die Kabinen und auch die Lounge eigentlich innenliegend im Tragkörper waren. Ist auch eine ganz interessante bautechnische Eigenschaft, weil wir denken immer, da ist ja nur dieses kleine Dingchen da, dieses kleine Führerhäuschen, doppeldeutig hier, sorry, war nicht gemeint
Moahaha.
so. Unten dran, das ist aber tatsächlich auch nur die Steuerkabine und der Großteil der Passagierfläche liegt innerhalb des Tragkörpers.
Also man hat sozusagen so eine Art begläserten Bau da unten rausgucken lassen, damit die Leute mal was sehen, wenn sie da unten sitzen.
Ja, aber die
Und auch
Fenster sind
die.
alle nach unten gerichtet, nach unten aus dem Tragkörper heraus.
Also es war schon eine spannende Idee. Also alleine die Konstruktion ist schon sehr, sehr faszinierend. Auf jeden Fall bewegt man sich in diesem Museum fort und Kim Schmidtke tut etwas, was man keinesfalls tut, nämlich Ausstellungsstücke anfassen. Und eins dieser Ausstellungsstücke ist ein Funkgerät und er schaltet es ein und hört ein Mayday. Was interessant ist und mal wieder so aus dem Reich der Fabeln und mich als lizenzierten Funkamateur unglaublich gefreut hat. Also er hört
Richtig.
jedenfalls dieses Mayday und dann ist es still.
Und man hört einen sehr prägenden Satz, den wir auch gerne noch fürs Hörspiel übrig lassen. Aber er lautet All set, a look in.
Ja.
Und darüber könnt ihr ja schon mal ein bisschen nachdenken. Ihr könnt gerne ehrlich in die Kommentare schreiben, seid ihr auch so drauf gekommen, was dieser Satz zu bedeuten hat. Es wird im Zuge des Hörspiels aufgeklärt. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Idee fürs Hörspiel.
Die war auf jeden Fall schön. Wir werden es nicht aufklären, weil das ist Teil des Hörspiels. Das soll auch da drin
Richtig.
bleiben. Also jedenfalls wendet man sich dann nach dieser Entdeckung an den Museumsmitarbeiter und mit einem Lächeln macht er ihnen klar, da ist gar keine Antenne an diesem Funkgerät und es kann also nichts sozusagen erfolgt sein. Dann gibt es diese, wie du sagst, diese Botschaft, an der man ist und man fragt sich, wer machte diesen Funkspruch? Also ich überspringe jetzt mal die Auflösung. Hast du es gemerkt?
Ja.
Man überlegt, man kommt zu den Grundfragen zurück in der Aufklärung. Und es geht immer gleich. Wer hatte die Macht? Wer hatte die Mittel? Wer hatte den größten Vorteil? Das ist auch eine Mechanik, die das Hörspiel mal gut erklärt, finde ich. Was ich gut finde, weil so kommt man auf Schlüsse.
Richtig, richtig. Und genau das tut Georg wieder, während er seinen Blick nach draußen schweifen lässt und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen aus den Haaren. Denn er weiß plötzlich, wer den größten Vorteil aus dieser ganzen Geschichte gezogen hat. Wollen wir das eigentlich verraten?
ich bin, nein. Ich würde jetzt,
Nein.
Es ist zu viel Auflösung und dann nimmt man ein bisschen den spannendsten Teil raus. Wir haben jetzt sehr viele Fakten erzählt vorneweg. Ich würde sagen, wir lassen es raus und würde sagen, wir springen zum
In den
FBI
Abspann.
in die Schlussphase und in das Gespräch Tesla mit Fitz und Foxy.
Fitz und Foxy.
Genau, mit Fox und Fitzy habe ich sie genannt. Ich fand es schöner.
Fox und Fitzy ist auch nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Das wäre auch der Reihenfolge dann entsprechend. Genau, die besteht eigentlich aus gar nicht so wahnsinnig viel Kommentaren von Fox und Fitzy. Witzigerweise übrigens Fox und Fox Mulder, der ist ja auch beim FBI. Das fällt mir aber gerade erst auf, als ich das gelesene Wort sehe. Gut, hier auch der kleine Hakenschlag zur Akte X geschlagen. Eigentlich besteht es aus einem großen Monolog von Nikola Tesla, der immer irrer wird.
Aber trotzdem, danke, danke, danke an den Sprecher.
Ja,
es ist so geil. Es ist
absolut
so geil. Ja.
Ja, und auch, also wir können das hier gar nicht in dieser Qualität und schon gar nicht in der Fülle können wir das nicht darstellen. Aber er hält also nochmal eine brennende Rede, in der er in der er Dinge wie den Äther aufgreift, in denen er Zukunftsvisionen hat vom geschriebenen Wort, was zum gesprochenen Wort wird und ohne Papier durch den Äther wandert, wie sie hätten noch kein Wort dafür. All das unterstreicht natürlich auch den Pioniergeist und den großen Erfindungsreichtum, die großen Visionen eines Nikola Tesla. Und er greift auch den Brief an Kathy Rauch auf. Und da zieht er jetzt eine ganz besonders tolle Analogie und die verdirbt auch keinem die Folge, wenn wir es jetzt schon erwähnen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich würde gerne, weil ich habe auch da gesessen und habe überlegt, wie notiere ich es mir das? Und eigentlich mein Absatz war, und ich könnte es einfach jetzt mal so wörtlich vorlesen, und ich habe einfach mir aufgeschrieben, Tesla zieht eine Show ab und redet über Nachrichten aus dem, in Anführungsstrichen, Äther.
Ja.
Und dann haben wir, woher wusste Frau Rauch von dem Absturz? Und er erzählt von einem Brief, der alles verrät. Und was eigentlich richtig gut ist, er erwähnt Casey Rauch und Herrn Brandt.
Casey Rauch, das Feuer der Hindenburg und Herrn Brandt.
Genau. Denn wo Rauch ist, ist auch Feuer.
Das ist der absolute Oberclou. Und einfach nur genial, wer auch immer das Buch dazu geschrieben hat.
Und mein Abschluss, und du hattest mich am Anfang, du wirst dich erinnern, und ich habe gesagt, ich habe das erste Mal mit Komma gearbeitet. Du hast mich nach meiner Bewertung gefragt.
Ja.
Und meine Bewertung, und die ist wirklich so, ich habe gesessen und habe es mir überlegt und habe gesagt, ich kann dieser Story ja nur, also ganz, ganz definitiv 4,5 von 5. Ich tue mich schwer mit 5 von 5. Ist aber so ein Eigending. Aber ich will es mal um die 0,5 noch ein bisschen sozusagen textlich dazu zu geben, so wie im Zeugnis, weißt du, die textliche. Für mich eine zeitlich ziehend leicht zotige Zeppelin-Zeitungsartikel-Story. Und das meine ich ganz positiv.
Eine sehr schöne Wortschrift von Lea Markus.
Alles ja, Zets, weißt du?
Ja, meine wäre, das ist dem geneigten Hörer mit Sicherheit aufgefallen. Meine Wertung hat auch mit einer Kommastelle zu tun. Ich bin etwas großzügiger dazu. Bei mir ist es eine 5,0 von 5. Und zwar nicht nur, weil ich wirklich hier viel Witz drin finde und auch wirklich einen genialen, ja, wie soll ich das sagen, eine geniale Analogieziehung vom Anfang bis zum Ende. Hier ist es wirklich, die Folge fängt an einem Zeitpunkt an und endet genau an diesem gleichen Zeitpunkt. Und beide Zeitpunkte, also dieser Zeitpunkt liegt in der Vergangenheit. Die Folge spielt allerdings in der daraufhin weiten Zukunft. Diese Rauch, Feuer und Brand, Wortanalogien, genial, die brennende Rede. Und was mich im Endeffekt, das hätte mich auch so zu einer 4,5 bewegt, was mich im Endeffekt zur 5,0 bringt, ist, dass ich diese Folge jetzt insgesamt schon viermal gehört habe. Und zwar dreimal im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge jetzt.
Respekt.
Denn das kann das, ja, das, da ich momentan beruflich viel unterwegs bin, macht das was bei Autofahren relativ leicht. Das Irre ist, diese Folge wird nicht langweilig, besser noch. Man entdeckt jedes Mal noch was Neues da drin und deswegen kriegt sie eine glatte 5 von mir.
Ja, also ich würde mich glatt noch zu einem Bonus hinreißen lassen. Alleine, also 4,5 ist für die gesamte, also für das Gesamtwerk in meinem Kopf, ja. Aber ich würde mir glatt 0,5 Bonuspunkte abringen, alleine für die Tesla-Sprechrolle,
Ja,
die mich
das
wirklich,
auch.
auch wenn er nur kurze Parts hat am Anfang und am Ende, aber sie sind so gut und sie machen mir so viel Spaß. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe die Folge, glaube ich, nur dreimal gehört insgesamt, also auch natürlich zweimal, fast zweimal auf diese Vorbereitung hin hier. Und ich bin aber, wenn ich ehrlich bin, geneigt gewesen, diese Tesla-Parts auch mal zurückzuspulen. Und nicht nur im Sinne der Vorbereitung, sondern einfach, weil ich dachte, wie gut ist das gesprochen?
Ja,
Also es hat mich
ganz
wirklich
genau.
gezogen.
Also insgesamt, es gibt Gründe dafür, warum das eine gute Folge ist, aber es gibt auch für mich nicht greifbare Gründe, die ich jetzt gar nicht weiter direkt sagen kann. Aber ich habe auch die anderen Folgen, die wir jetzt besprochen haben, auch mehrmals gehört. Aber da ist es so, wenn man sie jetzt zum Beispiel zweimal dicht hintereinander hört, da ist es dann wirklich schon so. Ich habe es dann hier und da mal gemacht, weil die Vorbereitung dann doch vielleicht ein bisschen zurücklag, wir mit der Produktion nicht so ganz hinterhergekommen sind, nochmal reingehört habe. Und da war es dann schon so, wenn man sie nochmal gehört hat, ja, okay, man weiß jetzt halt ziemlich genau, was passiert. Diese Folge ist aus welchen Gründen auch immer einfach nicht langweilig geworden. Die kannst du auch zwei, dreimal hintereinander hören. Die wird immer besser.
Ja, die
Und
hat
deswegen kriegt sie von mir die Höchstwertung.
durchaus berechtigt. Gut, damit schließen wir das Kapitel Hindenburg und ich danke dir für diese wunderbare Folge. Wir haben viel durchgearbeitet, viel Stoff gegeben und
Und
wir
viel
hoffen
durchgemacht auch dafür.
auf jeden Fall und wir hoffen, dass ihr, wenn ihr diese Folge hört, denkt, ich glaube, ich höre noch mal rein und das wäre eigentlich das größte Geschenk. Solltet ihr das tun, wäre es nett, wenn ihr uns über Instagram unter Kultur der Podcast oder vielleicht über TikTok einfach mal ein kurzes Feedback gebt oder wenn ihr bei iTunes oder Spotify uns abonniert oder liked. Das wäre ganz schön. Ja, also sage ich vielen Dank, Dirk, und ja,
In
ich
diesem Sinne, Markus, Schiff ahoi!
Schiff ahoi.